Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Das Thema, über das wir Sie heute am 7. Oktober 2021 informieren wollen: Inflation, Versorgungsengpässe, Immobilienalarm in China. Wie ernst sind die Konjunkturrisiken? Ich bin Sven Clausen und freue mich, dass Sie heute dabei sind.
Hier ein Hinweis des heutigen Werbepartners, der Deutschen Bahn. Und der Hinweis, der ist wichtig für euer Business. Besucht eure Kunden und Geschäftspartner mal wieder, bevor es ein anderer tut. Denn denen ist so ganz allein im Office echt langweilig. Außerdem ist es viel persönlicher, neue Projekte und Ideen vor Ort zu besprechen, als im tausendsten Videocall. Geschäftsreisen macht man heutzutage mit der Bahn. Denn das ist sicher, klimaneutral und entspannt. Infos und Buchung jetzt unter bahn.de/businessreisen.
Die Inflation in der Eurozone liegt seit Mai 2021 stabil und steigend bei über 2%, der Marke, ab der es der Europäischen Zentralbank eigentlich zu viel ist und sie zu Zinserhöhungen greifen sollte. Das wiederum würde die Wirtschaft mindestens mal abkühlen. Die Industrie klagt, sie können nicht genügend Güter herstellen, weil Komponenten fehlen, etwa Halbleiter. Das treibt die Preise und hemmt Wachstum. Und in China, dem Wachstumsmotor gerade der deutschen Wirtschaft, wackelt eine Branche gewaltig, von der man weiß, dass sie wichtig und groß ist, aber nicht genau, welches Schockpotenzial sie für den Rest der Weltwirtschaft tatsächlich hat. Die Immobilienwirtschaft und hier vor allem der größte Entwickler des Landes, Evergrande. Das alles klingt nach klassischen Zutaten für einen Dämpfer, vielleicht sogar für einen starken Schlag oder gar Schock für die Weltwirtschaft. Wie groß ist die Gefahr wirklich? Auf welche Signale müssen wir in den nächsten Monaten besonders achten? Und worauf stellt sich die deutsche Wirtschaft ein? Darüber werden wir heute informieren und diskutieren. Ich habe mir dazu zwei Experten aus der Redaktion eingeladen. Zum einen Christian Schütte, der seit Jahren für das Manager-Magazin die makroökonomischen Trends und Debatten in den wichtigsten Volkswirtschaften der Welt verfolgt. Guten Morgen, Christian.
Guten Morgen.
Und Martin Noe, Chefredakteur des Manager-Magazins und in ständigem Austausch mit den Größen der deutschen Industrie. Guten Morgen, Martin.
Hallo Sven.
Martin, Christian, lasst uns mal die Risiken nacheinander durchgehen. Fangen wir mit der Inflation an. Christian, seit Mai liegt die Inflationsrate im Euroraum bei über 2%, derzeit in Deutschland bei 4% mit der Aussicht, dass es bis Jahresende auf 5% hochgeht. Gleichzeitig liegt der Zins der Europäischen Zentralbank bei 0. Seit dem 10. März 2016 steht er da. Für die reine Volkswirtschaftslehre, die ich vor ein paar Jahren auch an der Universität genießen durfte, stünde das nächste Kapitel jetzt fest. Zinserhöhung mit den bekannten Folgen. Abkühlen der Wirtschaft. Wie ist die Lage?
Ja, also zunächst muss man ja sagen, dass die reine Lehre, die ich auch vor ein paar Jahren noch gelernt habe an der Universität, heute ja in der Form schon lange nicht mehr gilt. Die Zentralbanken haben die letzten Jahre recht erfolglos versucht, die Inflation eher ein bisschen anzuheben. Sie war ja sehr niedrig. Sie sehen jetzt in der Krise, das war in der Finanzkrise so und jetzt in der Covid-Krise natürlich auch, ihre Aufgabe zunächst mal darin, Absturz zu verhindern, den Aufschwung zu stärken, den Regierungen auch den Rücken frei zu halten, wenn sie jetzt große Unterstützungsprogramme fahren. Und es gibt speziell in Europa auch noch so ein kleines Trauma. Das war 2008, unmittelbar vor der Lehman-Krise, hat die EZB nochmal die Zinsen angehoben. Das war im Nachhinein natürlich nicht so klug. Wir reden im Übrigen auch nicht über Zinserhöhungen eigentlich, das ist irgendwo am fernen Horizont, sondern wir reden erstmal da über den Ausstieg aus diesen Anleihekaufprogrammen, die ja in großem Stil aufgelegt wurden. Das, was in Amerika unter diesem Stichwort Tapering immer läuft. Also das ist sozusagen der Hintergrund. Die gute Nachricht aus Sicht der Notenbank oder für uns alle ist, dass man in der Tat ja argumentieren kann, dass diese Inflationszahlen, die wir im Moment haben, vorübergehend sind. Das ist zum einen sind es rein technische Faktoren, einfach der Vergleich mit dem Vorjahr, als es stark runterging durch die Krise, führt jetzt zu entsprechenden Preiserhöhungen. Es gibt in Deutschland den Sondereffekt, dass wir im vergangenen Jahr ja die Mehrwertsteuer vorübergehend gesenkt hatten. Das wird jetzt wieder normalisiert. Das wächst sich aber alles aus. Und wenn man die Projektion der EZB anschaut, dann sieht man, dass sie jetzt so einen Gipfel haben. Bis Jahresende wird das alles noch zunehmen bei der Inflation. Aber danach geht es wieder recht rasant runter. Und wir sehen dann eine Normalisierung. Also vorübergehend ist das Stichwort im Moment. Und es konzentriert sich die Inflation ja auch ganz stark auf einzelne Bereiche. Also insbesondere Energiekosten und alles, was damit zusammenhängt.
Warum steigen die Energiepreise eigentlich so stark?
Ja, also da gibt es inzwischen eine Vielzahl von kleinen Aspekten, die sich aber dann zu einem großen, doch fast krisenhaften Bild zusammenfügen. Also Gaspreise liegen jetzt 50% über Vorjahr, an den Spotmärkten explodieren die fast. Das ist zum einen, sind es auch Einzelprobleme der vergangenen Jahre. Der letzte Winter war, also der Vorjahreswinter war sehr hart, die Speicher sind leer. Generell gibt es allerdings den Trend, dass sehr viel mehr auf Gas umgeschaltet wird, weil Gas eben etwas klimafreundlicher ist oder deutlich klimafreundlicher ist als Kohle. Es gibt also strukturell eine starke Nachfrage nach Gas. Und da ist nicht richtig vorbereitet worden. Und jetzt gibt es eben diese Engpässe und Europa steht da ganz hinten in der Schlange, weil die Flüssiggastransporte eben im Moment nach Asien alle gehen.
Du hast ja gerade schon angedeutet, warum die EZB vermutlich nicht eingreifen wird, nämlich weil sie argumentiert, das, was wir hier an Preissteigerungen sehen, das ist vorübergehend. Wir wissen schon, dass es wieder zurückgehen wird. Mit den Energiepreisen hast du jetzt aber ja gerade ein Argument genannt, dass es vielleicht nicht vorübergehend sein wird. Also wird die EZB die Argumentation halten können?
Das ist in der Tat ein Problem. Es gibt ja jetzt auch schon das neue Stichwort, die grüne Inflation oder Greenflation. Es ist ja klar, dass durch die Klimapolitik Energie sich verteuern wird. Wir haben auch ja in Deutschland beispielsweise schon die CO2-Abgabe, die in den nächsten Jahren weiter steigen wird, Schritt für Schritt, 5 Euro jeden Monat, jedes Jahr bis 2025 je Tonne CO2. Also es ist aus Sicht der Klima- und Energiepolitik ja durchaus erwünscht, dass Energie sich verteuert und dadurch der Umstieg beschleunigt wird. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die Notenbank dann auch irgendwann sagen wird, na ja, wir haben ja auch uns in letzter Zeit sehr stark auf dieses Thema Klimawandel begeben. Gerade die EZB hat da ja auch klar gemacht, dass sie da eine wichtige Verantwortung sieht, eigentlich ein weiteres Mandat. Und dann wird man das möglicherweise akzeptieren. Also das ist einer der Gründe, weshalb viele Leute eigentlich nicht damit rechnen, dass speziell auch die EZB demnächst hier irgendwie auf die Bremse tritt, selbst wenn diese vorübergehenden Effekte etwas länger noch anhalten sollen.
Ich möchte noch zwei Argumente nennen, die zusammenhängen und aber aus meiner Sicht auch dafür sprechen, dass die Inflation nicht schnell wieder zurückgehen wird, kommen beide vom Arbeitsmarkt. Gerade angesichts der Inflationsdaten jetzt fordern die Gewerkschaften natürlicherweise, hier hat sich vor allen Dingen Verdi jetzt positioniert, höhere Löhne. Und wir wissen, dass das klassischerweise eben dann eher doch auch weiter die Inflation treibt und damit zusammenhängt der Arbeitskräftemangel, der sich zeigt, jetzt gerade besonders plastisch in Großbritannien, aber in Dienstleistungsbranchen in Deutschland ja zum Teil auch. Sind das nicht auch zwei Argumente, die die Inflation dauerhaft hochhalten wird zumindest und die EZB da in eine Zwickmühle bringt?
Ja, also das ist natürlich die große Angst vor dieser Lohnpreisspirale, dass die steigenden Preise dann zu höheren Löhnen und die wiederum zu noch höheren Preisen führen. Ich glaube, wenn man die Lohnforderungen der Gewerkschaften jetzt anschaut, dann sind die noch nicht aus einer anderen Welt. Das ist also alles noch im üblichen Bereich. Die werden ja ihre 5% am Ende so auch nicht kriegen, wie sie die jetzt fordern. Andererseits ist schon klar, wenn eben die realen Verteilungsspielräume durch steigende Energiepreise kleiner werden, dann wird es da auch Verteilungskämpfe geben. Das werden die Gewerkschaften auf Dauer nicht alles einfach so schlucken, denke ich. Das andere Thema, genereller Knappheit an Arbeitskräften, ja, das ist die Demografie, da reden wir seit Jahren drüber, aber jetzt wird es langsam ernst. Also in den kommenden Jahren wird in Deutschland die Erwerbsbevölkerung eben doch zurückgehen. Das zweite ist, du hast es angesprochen, was Boris Johnson da gesagt hat, wir haben im Moment eine Politik, die auch ganz aktiv sagt, ja, wir müssen die Verhandlungsposition der Arbeitnehmer stärken. Johnson hat ja gesagt, der Brexit dient auch dazu, dass eben Arbeitskräfte knapp sind und dann die Löhne für britische Lkw-Fahrer steigen. Wir haben in den USA die Politik, dass man eben sagt, wir müssen hier richtig Vollgas geben, damit der Arbeitsmarkt blüht und die Löhne steigen. Wir reden in Deutschland jetzt auch in den Koalitionsverhandlungen über Anhebung des Mindestlohns. Also die Politik möchte das auch, dass die Verhandlungsposition der Arbeitnehmer stärker wird. Dazu kommt dann noch so ein etwas rätselhaftes Phänomen, wofür es verschiedene Erklärungen gibt, aber die Ökonomen haben es noch nicht so richtig im Griff, glaube ich, dass die Leute eben jetzt nach der Covid-Krise doch nicht so schnell an ihre Arbeitsplätze zurückkommen, wie man das gedacht hätte. Also in Amerika ist die Arbeitslosigkeit sehr hoch, und trotzdem suchen die Arbeitgeber verzweifelt nach Arbeitskräften. Also viele orientieren sich neu, sind vielleicht in Vorruhestand gegangen. Also insgesamt ist die Wirtschaft da in einem Umbau, und man sieht auch am Arbeitsmarkt eine etwas überraschende Knappheit im Moment schon.
Hier ein Hinweis des Werbepartners Fidelity International. Informieren Sie sich umfassend über aktuelle Tendenzen in der Finanzwirtschaft mit dem Fidelity Kapitalmarkt Podcast. Der Kapitalmarktstratege Carsten Röhmhelt analysiert die aktuelle Marktsituation und zeigt die Potenziale von morgen auf. Von den Kosten der Energiewende über die deutsche Industrie nach den Lockdowns bis zum Thema Inflation. Mit exklusiven Gästen und Experten für unterschiedliche Blickwinkel. Jetzt reinhören in den Fidelity Kapitalmarkt Podcast.
Wenn wir also das Thema Inflation als Konjunkturrisiko kurz zusammenfassen wollen, die EZB und alle Experten, die so um sie herumschwirren, raten zur Ruhe und sagen, ach, das wird schon wieder runtergehen. Wir haben jetzt auch ein paar Punkte genannt, die uns da doch anders zur Skepsis geben. Worauf müssen wir achten in den nächsten Wochen und Monaten? Was kann ein Kipppunkt sein, wo die EZB doch ihre Politik ändert?
Also ich glaube, die Musik spielt zunächst mal noch gar nicht so sehr bei der EZB, sondern bei der US-Fed, die da den Takt vorgibt. Und dort wird ja schon diskutiert über dieses Tapering, allmählicher Abbau der Anleihekäufe. Und dann muss man sehen, wie die Finanzmärkte darauf reagieren, ob es da vielleicht Verwerfungen gibt. Ich glaube, die EZB wird sehr, sehr lange zögern, solange es irgendwie geht, zu reagieren. Denn sie hat auch gesagt, es ist in dieser Situation besser, ein bisschen zu spät zu kommen, in Klammern, also dann hat ein bisschen mehr Inflation dann auch zu haben, als zu früh einzugreifen.
Kommen wir zum zweiten offensichtlichen Konjunkturrisiko, das zum einen die Preise treibt, für sich selbst aber auch wirklich ein Problem ist, die Versorgungsengpässe. Martin, was ist da los?
Wir haben nahezu weltweiten Nachfrageschub, weil die Wirtschaft nach den diversen Corona-Lockdowns eben wieder voll angesprungen ist. Das merkt man an allen möglichen Ecken, sei es bei Holz oder sei es bei Papier, besonders aber bei den Halbleitern oder Chips. Denn da kommt eben der Umstand dazu, dass Software in immer mehr Bereichen des Lebens Einzug hält. Und dafür brauchen wir logisch Halbleiter. Das merken jetzt die weißen Warehersteller wie Bosch Siemens Hausgeräte. Deren Chefin Carla Kriebet erzählte uns neulich, dass sie jetzt in etlichen Fabriken Kurzarbeit fährt. Die Auswirkungen sind dann natürlich sehr direkt. Also neulich traf ich meinen Nachbarn Arne und er erzählte mir, er versucht seit Tagen verzweifelt, irgendwoher irgendeine Spülmaschine zu kriegen. Er sagte, weltweit gibt's keine. Ist so. Ist wirklich schwierig bei weißer Ware. Am stärksten merkt man es aber insgesamt, glaube ich, ökonomisch natürlich in der Autoindustrie. Da gibt es inzwischen auch hier und da Kurzarbeit und viele Monate Wartezeit, bis man sein Wunschmodell bekommt.
Und wie reagieren die Konzerne? Du hast gesagt Kurzarbeit. Ja, klar, naheliegend. Braucht man jetzt aber auch keine umfangreiche Ausbildung dafür, für die Reaktion.
Ja, also ich meine, das ist natürlich, erstmal ist das wachstumshemmend, ja. Kurzfristig merkt man das. Im VW-Konzern etwa werden die Massenmarken wie VW, also die Marke VW, nicht der Gesamtkonzern, oder Skoda im dritten Quartal nicht wirklich schwarze Zahlen schreiben. Ja, nachdem es jetzt viele Quartale eigentlich gut lief. Das wird diesmal anders sein. Und die Chip-Krise wird sich nach Meinung der Chefs bis weit ins Jahr 2022 hinziehen. Klingt erstmal nicht so gut, ja, ist natürlich auch nicht so super. Aber ich habe schon zwei Punkte, die ich zumindest für mich so herausgelöst habe, bei denen ich glaube, dass das nur halb so schlimm wird. Erster Punkt. Alle werden trotzdem insgesamt gut verdienen, weil sie jetzt die Preise hochziehen. Thema Inflation hatten wir eben. Dafür ist es nicht gut. Aber erstmal kommt viel Geld rein. Und zweitens, weil sie die Chips in den teuren Autos auch weiter verbauen. Nur die eher mal billigen auf dem Parkplatz ohne Halbleiter stehen lassen. Also BMW, Mercedes und Audi und Porsche werden im Gesamtjahr wohl zweistellige Umsatzrenditen ausweisen, tippe ich. Mein zweiter größerer Punkt, aufgeschoben ist da nicht aufgehoben. Also viele Spülmaschinen oder VW Golf werden dann eben erst im Laufe des nächsten Jahres gekauft. Ja, ist jetzt auch nicht so schlimm.
Nee, muss Arne halt mal zwischenzeitlich zum Geschirrhandtuch greifen. die gibt es ja noch auf dem Markt, da gibt es noch keinen Versorgungsengpass. Kommen wir zum dritten Thema, das uns alleine schon deswegen fasziniert, weil es uns Bilder von Hochhauswüsten geliefert hat, wie zumindest ich sie in dieser Form noch nicht gesehen habe, Evergrande. Martin, allein wenn man diese endlosen Reihen von immer gleichen Hochhäusern sieht, kann man sich gar nicht so richtig vorstellen, dass das aufgehen kann. Oder ja, wie schätzt du die Lage da ein? Wie sind die Fakten?
Also sehe ich wie du, das kann nicht funktionieren. Das sieht man aber nicht nur an den Fotos, das kann man auch an ein paar Zahlen sehen. Ich werde jetzt wenige nennen, aber das Bruttoinlandsprodukt Chinas wurde direkt, eine Zahl, die ich jetzt gefunden habe, zu 14% von der Immobilienwirtschaft gestellt, also ohne die nachgelagerten Bereichen. Das ist deutlich mehr, als das in normalen Zeiten jetzt in Staaten wie USA, Deutschland oder Frankreich der wäre. Das ist also ganz klar eine Blase, deren Luft die KP auch viel zu spät abgelassen hat, aus meiner Sicht, als die kommunistische Partei. Viele Chinesen haben ja zuletzt auch nur noch, hat man zumindest überall gelesen, Wohnungen gekauft in der Hoffnung, dass sie sie ein paar Monate oder Jahre später dann zum höheren Preis auch noch verkaufen können, ähnlich wie damals in den USA vor der Finanzkrise. Die Leerstände sind hoch und das werden sie auch bleiben. Warum war das so? Ist wieder das große Thema Demografie. Langfristig braucht China einfach nicht so viele Wohnungen, weil die Bevölkerung nicht mehr wächst. Die schrumpft schon. Und China ist halt tatsächlich der wirklich sehr seltene Fall einer Volkswirtschaft, der die Bevölkerung schon schrumpft, obwohl das Land wirtschaftlich noch nicht voll entwickelt ist. Also das Pro-Kopf-Einkommen dort liegt da jetzt etwa bei einem Drittel dessen, was wir in Deutschland haben. Und trotzdem schrumpft es schon. Und das ist eigentlich, finde ich, ganz, ganz interessant auch deshalb, weil dieser demografische Knick, den die Chinesen jetzt erleben, ist ja eine klassische Folge der Ein-Kind-Politik, also auch eine klassische Fehlsteuerung eigentlich der kommunistischen Partei. Die hat da über viele Jahre lang, Jahrzehnte, aus erstmal nachvollziehbaren Gründen, also sehr darauf gedrungen, also es nahezu verboten, mehr als ein Kind pro Paar zu bekommen. Und inzwischen ist das zwar alles aufgehoben, aber jetzt will keiner mehr, weil die Chinesen jetzt in so einer, ja, denen geht's jetzt wie in vielen Kapitalistenstaaten, die Leute verdienen lieber Geld. Sie brauchen die Kinder nicht mehr zur Existenzsicherung. Und also China sitzt in der Kapitalismusfalle, ja, und das viel früher als alle anderen.
Ja, und der Staatslenker Xi Jinping, der schaut jetzt, wie er da wieder rauskommt aus der Falle, kommen wir vielleicht später noch dazu. Aber vorher, Christian, erklär uns doch mal bitte, Martin hat schon angedeutet, wo hier finanztechnisch das Problem liegt bei diesem aufgepumpten, aufgeblähten Immobilien. Sektor, inwiefern es eine Parallele zu den Lehman Brothers gibt, deren Zusammenbruch ja 2008 die jüngste wirklich große weltweite Finanzkrise in Gang gesetzt hat.
Ja, auch bei Lehman Brothers stand ja im Hintergrund ein überhitzter Immobilienmarkt, Leute, die Immobilien gekauft haben, um damit zu spekulieren, nicht mehr um darin zu wohnen. In diesem Fall ist das Unternehmen Evergrande eben der größte Immobilienkonzern, 300 Milliarden Dollar Schulden, heißt es. 270 Städten sind sie aktiv. Also ein Riesenkonzern, der jetzt vor der Zahlungsunfähigkeit steht. Und dann ist natürlich immer die Gefahr, dass es da Ansteckungseffekte gibt, dass der Zahlungsausfall dann andere wiederum in Schwierigkeiten bringt, Privatleute oder auch große Finanzinstitutionen. Im Fall Lehman war es ja so, dass man diese Bank dann in die Insolvenz gehen ließ und überrascht war davon, dass es dann diese ganzen Domino-Effekte gab. Das ist jetzt natürlich die Angst, dass so etwas Ähnliches passieren könnte.
Ja, aber das ist genau die Frage. Wie du sagtest, bei Lehman Brothers war es ja am Ende auch der Opa und die Oma und nicht nur der, Väter, Mütter, junge Menschen, alte Menschen, die über irgendeinen Fonds des örtlichen Geldinstituts eben auch in Deutschland investiert waren in diesen Subprime-Markt, wie er hieß in den USA, ohne es so richtig zu wissen. Und ist das hier auch so oder ist das ein lokales chinesisches Phänomen und ist das ein Problem, das es in China gibt und wo es kaum Effekte geben wird im Rest der Welt?
Also das Problem war, glaube ich, auch bei Lehman, auch wenn es natürlich sehr, sehr bitter war für die Betroffenen, aber das Hauptproblem war eben nicht die berühmte Lehman-Oma, deren Produkte da ausgefallen sind, sondern die Ansteckungseffekte im Finanzsystem. Ich kann das nicht einschätzen, wie weit da jetzt die Verbindungen reichen. Allerdings muss man ja zwei Dinge sagen. Erstens ist das Finanzsystem auch nach der Finanzkrise sozusagen sehr stark nachgerüstet worden. Die Eigenkapitalausstattung ist heute besser. Die internationalen Institutionen sind relativ zuversichtlich, dass man diese Krise in China unter Kontrolle bringen kann. Auch deshalb, weil der Staat da natürlich überall sehr mächtig schon drin ist. Die Lehman-Krise damals ist ja auch eigentlich recht schnell in den Griff. Man hat sie recht schnell in den Griff gekriegt, nachdem dann der amerikanische Staat mit ziemlich rüden Methoden in die Privatunternehmen reingegangen ist, sie rekapitalisiert hat. Das hat eine Zeit gebraucht, das alles zu organisieren, aber danach war dann eigentlich dieser Meltdown recht schnell im Griff. Und China hat natürlich jetzt schon diese Möglichkeiten, das Finanzsystem jederzeit zu stabilisieren. Zum anderen, Martin sagte es schon, ist diese Krise jetzt ja auch wirklich eine Krise mit Ansage, die in gewisser Weise auch von der Politik herbeigeführt wird. Man muss einfach die Luft aus dieser Blase rauslassen. Das weiß man seit Jahren. Das versucht Xi Jinping jetzt. Und von daher kann man hoffen, dass die chinesische Partei, dass die KP weiß, was sie tut, dass sie die Instrumente hat und dass von daher der Fallout für die Weltwirtschaft unmittelbar über die Finanzverbindungen nicht so groß sein wird.
Ja, dadurch, dass es jetzt ein bisschen in der Öffentlichkeit ist, haben ja auch, oder nicht nur ein bisschen, sondern sehr in der Öffentlichkeit ist, haben ja auch andere Institute, die da investiert sind, Zeit, ihre Risiken zurückzufahren. Aber das ist die hohe Kunst, aus einer Blase langsam die Luft rauszulassen und sie nicht platzen zu lassen. Martin, China ist ja auch aus einem anderen Grund gerade im Fokus der Ökonomen und der Unternehmenslenkerinnen und Lenker. Da sind extrem große, sehr mächtige Tech-Konzerne erwachsen, wie beispielsweise Alibaba oder die Ant Group. Und in den letzten Wochen und Monaten sind aber enorme Repressalien gegen deren Führungskräfte ergangen. Inwiefern ist das ein Risiko für die Weltwirtschaft und unser Wachstum?
Ich habe tatsächlich den Eindruck, dass der chinesischen Politik ein bisschen so geht wie mit der Wirtschaft, wie Goethes Zauberlehrling mit seinem Besen. Die Wirtschaft ist ihr an verschiedenen Punkten aus der Kontrolle geraten. Und was immer sie tut, führt nicht unmittelbar zu Guten. Also du hast ja eben den Punkt angesprochen mit der Digitalwirtschaft. Richtig daran ist, glaube ich, schon, dass die Konzerne teilweise krass überbewertet waren und insgesamt auch die Aktienkurse, glaube ich, an den Börsen insgesamt, sage ich mal, in Shanghai wirklich nochmal deutlich höher waren. Insofern schadet es auch da nicht, etwas Luft rauszunehmen. Allerdings, da hat mich neulich Roland Busch, tatsächlich der Siemens-Chef, darauf aufmerksam gemacht. Er sagte, eigentlich ist ja China, und das war ja auch deswegen die Politik der Chinesen die ganze Zeit, sehr darauf angewiesen, aus demografischen Gründen, wirklich Robotik, Software, all das stark zu fördern, weil man damit eben in Zukunft wird man zu wenige Arbeitskräfte haben. Und wenn man jetzt die Digitalwirtschaft, jetzt komme ich auf den Hund und den Schwanz, tatsächlich an vielen Stellen beschränkt, besteht zumindest die Gefahr, dass das, was die Chinesen eben hatten die ganze Zeit, eine herausragende Digitalwirtschaft, dass man das so beschneidet, dass am Ende da nicht mehr so viel passiert. Was heißt das für das Risiko für die Weltwirtschaft? Ich meine, das Risiko liegt vor allem darin, dass die Chinesen ja ihre Konjunktur stark, also ihre Konjunkturentwicklung stark begrenzen. Also wir rechnen in den nächsten Jahren eigentlich nur noch mit 5% Wachstum in China, also viele Experten zumindest. Und das ist natürlich weit entfernt von den häufig zweistelligen oder knapp zweistelligen Raten, die wir in der jüngsten Vergangenheit hatten. Ja, also das ist schon nicht so super. Vielleicht, ich habe eh ein ungutes Gefühl bei China, aber ich muss zugeben, habe ich schon seit Jahrzehnten, ja, aber jetzt wieder. Aber wie ich sehe, dass Xi Jinping die Marktwirtschaft zurückschraubt und jetzt mit Mao den Mann feiern lässt zum Jubiläum, der auch für die Kulturrevolution in den 60er und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts verantwortlich war, mit Millionen Toten und eigentlich 10 Jahren politischen, ökonomischen Chaos im Land. Also so richtig gut finde ich die Vorzeichen aus China wirklich nicht.
Also wenn ihr mich fragt, dann muss ich zurückkommen auf den Beginn des Gesprächs. Und da bin ich jetzt natürlich wieder schlauer geworden. Nach der vergangenen Dekade, also nach der Finanzkrise und dem Aufschwung, den wir da erlebt haben, kommen wir jetzt in eine Phase, wo wir wieder wirklich sehr wachsam sein müssen, weil an verschiedenen Ecken und Enden die Parameter sich ändern. Oder bin ich dazu skeptisch, Christian?
Nein, also ich glaube in der Tat, wir kommen jetzt in eine Phase ganz starker Veränderungen, für die es auch keine Vorbilder gibt. Also natürlich war schon die Pandemie ein Schock ohne Vorbild, aber wir erleben jetzt die Makropolitik, die aus diesem Notfallmodus irgendwie wieder raus muss. Da hat sie kein Rezept dafür. Wir erleben die Klima- und Energiepolitik, die eben ganz schnell einen massiven Umbau der Strukturen herbeiführen will. Und da sieht man, da greift eben noch nicht eins ins andere. Da kann es immer zu Engpässen, Problemen bis hin möglicherweise auch zu einer ernsten Energiekrise kommen. Wir erleben China, das sein Wachstumsmodell umbaut und sein politisches Modell umbaut. Dafür gibt es, für all das gibt es keine Vorbilder und da kann viel schief gehen. Andererseits muss man sagen, wir haben jetzt die ganze Zeit über Risiken geredet. So richtig materialisiert hat sich davon noch nichts. Also wir liegen noch nicht im Graben, sondern wir schauen halt, was schiefgehen könnte. Da ist einiges, aber noch sind wir eigentlich, haben wir auch gute Chancen, dass es uns erspart bleibt, dass wir da irgendwie crashen.
Martin, du bist ja auch ein notorischer Optimist. Wie siehst du das?
Ja, ähnlich wie Christian. Also wie immer haben wir Risiken, sonst hätten wir ja auch nichts zu schreiben, ja, und zu reden. Aber wir haben natürlich auch viel gegenläufige Entwicklungen. Ne? USA scheint wirklich relativ stabil zu sein, also schönes Wachstum zu sein, auch Europa. Die Chip-Krise wird sich auflösen, vermute ich mal, im Laufe des kommenden Jahres. Und die Inflation bleibt, sehe ich wie Christian, beherrschbar. Ich bin insgesamt recht optimistisch, wie meistens. Ich werde an den Weihnachtsgeschenken nicht sparen, sofern mir noch was einfällt.
Ja, Martin, herzlichen Dank.
Ja, sehr gerne.
Christian, herzlichen Dank.
Ja, gerne.
Das war der Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Ich gebe zu, es ist ein weites Feld und es ist komplex. Deswegen möchten wir Ihnen gern unsere vertiefenden Informationen aus den Shownotes ans Herz legen und unbedingt auch unseren Newsletter der Tag, der Sie täglich à jour hält und das, was wir hier heute besprochen haben, vertieft. Sie können den Newsletter leicht und locker über managermagazin.de bestellen. Christian Schütte, Martin Noé, Philipp Fackler, der diese Folge produziert, und ich bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrem Wochenende.